So Leute, mal gucken, ob noch eine Anmoderation aus mir rauskommt heute.
Läuft bei dir.
Letzte Woche im Internet XXL. Der Interview- und Popculture-Podcast mit Dora. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment.
You ain't got the answer, Sway.
Herzlich willkommen zu Letzte Woche XXL. Unser Gast heute ist Yelda Türkmen und ich muss ehrlich sagen, was macht Yelda nicht? Yelda ist Gründerin der Firma Kanak Film. Liebe den Namen, wir reden auch gleich darüber, was ihr da genau macht. Sie ist Showrunnerin der Sendung Five Souls Talk und hat unter anderem produziert für Joko und Klaas und für das Format Jäger und Sammler. Weiterhin ist sie Macherin des Podcasts Hart Unfair. Ich war ein bisschen beeindruckt, als ich dich recherchiert habe und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank.
Hallo, Yelda, na?
Wie geht's euch?
Gut eigentlich. Wie geht's dir? Das ist doch eigentlich viel wichtiger.
Ich habe so eine komische Woche. Es gibt ja so Wochen, die sind gut und manche, die sind nicht so gut. Und diese Woche war irgendwie so dazwischen irgendwie.
So meh.
Aber ich habe mich wirklich so sehr auf diesen Podcast gefreut.
Geil, wir uns auch.
Dass ich heute eine gute Laune hatte dann irgendwann.
Stark. Ich habe vergessen, Dennis zu introen. Dennis ist auch da.
Ja, hi. Und alle sowas quakt aus dem Hintergrund.
Mr. Bahnhofsviertel, Mr. Podcast, Dennis ist auch da.
Hey, hey.
Ich finde Mr. Bahnhofsviertel echt hart.
Aber wer den kurzen Podcast hört, der weiß ja, dass Dennis das Bahnhofsviertel immer für uns macht und recherchiert und so und die Abgründe des Internets zeigt. Eigentlich beginnen wir mit so einem erstmal Einloggen-Ding, ne? Wir müssen erstmal wissen, wie dein Internetverhalten ist, damit wir auch über das Internet reden können.
Erstmal einloggen.
Wo bist du so unterwegs? Was würdest du sagen, ist so deine Bubble im Internet? Erzähl mal.
Ist Instagram und das auf eine erschreckende Art und Weise. Also es ist, ich habe so viele Stunden, wie heißt es hier?
Screentime,
das ist schon bedenkenswert. Denken andere Leute. Ich selber bin damit völlig fein. Ich mache auch meine Arbeit, ist das ja auch. Ja. Ne? So, wir arbeiten ja damit. Aber hauptsächlich Instagram. Und so ein paar so ein bisschen so Journalismus-Podcasts. Ich liebe die DLF-Audiothek. Mhm. Da kann man sich kurze Podcasts anhören. Deswegen liebe ich euren Podcast auch so, weil der eine gute Länge hat.
Es sei denn, wir übertreiben, ne? Es sei denn, wir gehen auf die 35 Minuten zu. Dann hat immer keiner mehr Lust.
Aber das ist immer noch gut snackable.
Ja.
So.
Ja.
Und sonst, ich habe Angst vor Telegram.
Same.
Also die Leute, die sich da tummeln, ne, ich glaube entweder so, die kaufen Weed oder was. Das finde ich ja, ist ja völlig sympathisch. Aber die anderen Leute, die sind definitiv wegen der Verschwörungstheorie.
Also die keinen Weed kaufen, genau. Das sind die Schlimmen.
Das sind die Schlimmen.
Ja, ja.
Kennt ihr das, wenn so auf Telegram, wenn ihr das aufmacht und dann heißt es, die und die joint Telegram. Und dann gehe ich immer sofort durch. Kauft die Drogen oder
Verschwörungstheorie?
Wendler.
Voll, voll.
Drogen oder Wendler.
Fall. Auf jeden Fall geht mir auch so. Total. Ja. Wobei ich glaube, wenn Menschen, die nicht in Deutschland leben, auf Telegram kommen, dann bin ich neutral.
Ja.
Das könnte alles sein. Aber deutsche Freunde, auf jeden Fall. Drogen oder Wendler.
Weil das Schlimme ist, ich würde ja so gerne dahin gehen. Ich habe es mir ja runtergeladen, weil ich einfach neugierig war und gucken wollte, was passiert da eigentlich. Es gab eine Zeit lang, da der Wendler ja jeden Tag delivered, so, ne? Und ich dachte, ich will wissen, was passiert. Und als dann kam so, okay, jetzt gib deine E-Mail-Adresse und deine Handynummer ein, weißt du, nee, lieber nicht.
Ja, macht schon Angst. Ich habe mal mit Eckhard von Hirschhausen gearbeitet und irgendwann war dann auch so, Eckhard von Hirschhausen ist bei Telegram.
Wow.
Wir hoffen jetzt einfach alle für ihn, dass er Drogen kauft.
Bitte, ich hoffe. Ja.
Gibt es eine Plattform, von der du findest, die fehlt? Gibt es was man erfinden müsste? Sowas wie Dating für Dackelfreunde oder sowas?
Ich finde so mehr so unabhängige, also im Grunde so wie so Blogs, die aber von den Plattformen unabhängig sind. Also so Inhalte, das ist ja totaler Schwachsinn, das geht ja natürlich nicht, wenn du
doch, fragst, das geht, Web 3.0. I think we're getting there, das passiert bald.
Irgendwie, dass Inhalte gepusht werden, die eben nicht populär sind vielleicht auch. Mhm.
Oder der Wendler erfindet was.
Der Wendler.
Dann
Der ist jetzt bei OnlyFans. Da bin ich nicht.
Ich
war zu geizig, die 28 Euro dafür zu bezahlen.
Wir hätten das eigentlich mal auf den Agenturnacken machen können. Den Wendler-Onlyfans. Das hätten wir eigentlich mal machen können. Das machen wir mal nächste Woche oder so.
Mach das mal bitte.
Find das gut.
Sie hat ja bei der Playboy, war sie. Und ja. Ich glaube, das ist hauptsächlich dasselbe wahrscheinlich.
Das habe ich mir auch sagen lassen.
Ja, sie screenshottet die alten Fotos. Und die kannst du halt auch so überall anders angucken.
Ja. Wow. Dafür nicht.
Dafür
ja.
nicht.
Mhm. Dafür nicht. Ich warte noch auf einen guten Grund, bei OnlyFans irgendwie reinzugucken. So ein paar Mitarbeiter, ich muss sagen Mitarbeiter, das waren tatsächlich eher die Boys, die haben mich dann so ethisch-moralisch irgendwie auf den Dreh gebracht. Die hatten gute Argumente, so auf Selbstbestimmung und Fairness im Porngeschäft und dass die Darstellerinnen selber entscheiden können, was sie machen, was sie nicht machen, wie viel Geld sie damit verdienen wollen und so. Und dann dachte ich so, okay, fein, ja, okay, das klingt alles reasonable, okay, gut, macht. Aber ich es ist noch niemand dabei gewesen, wo ich gedacht habe, das ist der Moment für den OnlyFans-Account.
Ja, und die zeigen ja sowieso überall alles, die Leute. Deswegen, es muss schon einen Mehrwert haben. Also ich muss dann schon wirklich irgendwo ganz tief reingucken dürfen.
Ich glaube, es ist doll. Doch, ich glaube schon, dass so bei den richtigen Accounts, ich glaube, es ist schon die Pornhub-Alternative so in fair.
Ja.
So.
Vor allem das Ding ist ja auch, manchmal sind ja auch wirklich Leute, die man so aus dem Umfeld so ein bisschen kennt, so, ja, weißt du, ich meine, also stimmt. Leute, die kennst du vom Feiern oder Freunde von Freunden und dann denkst du dir so, okay, möchte ich da jetzt irgendwie 9,99 € ausgeben oder nicht, ne?
Ja, 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 ja. Ich habe einen ganz speziellen Fall im Bekanntenkreis, sie ist Botschaftertochter.
Uff.
Und halt, ne, Botschafter,
ja, ja, klar.
Das ist ja schon eher so streng, glaube ich, was bei mir abgeht. Und die ist schon auf Instagram sehr freizügig. Und hat aber auch einen OnlyFans-Account. Und das fand ich interessant. Weil das ist ein, ich sage jetzt nicht welcher Botschafter, aber.
Nee, ist gut.
Und das fand ich irgendwie cool, dass die sagt, scheiß drauf. Weil die postet auch Bilder mit PolitikerInnen und mit ihrem Vater und so. Aber hat den OnlyFans-Account. Und okay, das ist, glaube ich, Selbstbestimmung. Genau das, was du sagst.
Ja. Aber haben nicht so Botschafterkinder so Schutz?
Ja.
Oder? Die haben noch, glaube ich, wenn das Immunität. Elternteil das. So einen Job macht, hoch genug ist so in der Hierarchie, haben die, glaube ich, auch Schutz, so Staff, der drauf aufpasst, dass es ihnen gut geht.
Und die können dann quasi dann sagen, ob der Content geeignet ist für den Account oder nicht, ob das sich jetzt so lohnt oder nicht so.
Ich finde es auch super interessant, ich weiß nicht, ob da jemand drauf guckt. Ich glaube eher, dass sie so ein bisschen, oh Gott, dies kommt so durch die Psychologie,
ja,
dass sie eher ein bisschen einsam ist. Und dadurch sich so...
Aber das kann ja sein, weil sie ist ultra safe, es kann nichts passieren, weil da steht jemand vor der Tür und passt auf. Und dann muss sie natürlich rebellieren gegen das System und denkt, ihr könnt mich alle mal, ich mache jetzt Porno, weil ich hab Bock drauf.
Ja.
Ja.
Das hat doch die Tochter von Spielberg auch gemacht.
Das war
macht es immer noch.
Dennis hat nämlich immer die Gossipy News. Dennis hat immer das Hintergrundwissen.
Viel Allgemeinwissen im Bereich Gossip.
Vor allem nochmal so Sachen, die kein Mensch braucht, ne? Das ist aber das Beste.
Gibt es so einen Account oder Content, den du liebst, aber den du deinen Freunden nicht schickst?
Ja, Nagel-Content. Ich liebe Nagel-Content. Ich kann nicht aufhören, Nägel zuzugucken, wie Menschen die Nägel gemacht werden.
Also wir reden schon so von Nail-Art.
Ja.
Ja, okay.
Also alles. Wie sie abgeschliffen werden, wie was drauf gemacht wird. Die größte Scheiße. Also ich habe letztens irgendwann mal gesehen, dass so, da hat jemand mit einem Pfirsich, also mit einem echten Pfirsich, einen Nagel modelliert. Und dann war der Pfirsich drin.
Ja.
So war es
ja,
halt. Ja, ich würde es niemandem schicken. Aber ich und ich bin da auch in so ein Rabbit Hole gelandet dann auch. Also, großes Rabbit Hole, mögen ja viele. Aber ich habe jetzt auch, krieg auf Instagram auch nur noch Nagel-Content.
Ich kriege ihn komischerweise auch angezeigt und ich weiß nicht warum. Also ich weiß nicht, was da mit dem Algorithmus bei mir irgendwie. Ich meine, ich gucke mir immer so Dr. Pimple Popper gerne an.
Oh,
und manchmal so Sachen so wie, ich habe kürzlich was gesehen, so Prothesen. Kennt ihr das, wo man so Prothesen im Gesicht machen kann? So Nasenprothesen aus so Gummi, die dann so abmachen kann und so Lippen?
Stopp. Reden wir davon, dass es eine medizinische Notwendigkeit gibt für die Prothese? Oder reden wir davon, dass einfach jemand denkt, ich mache heute Look Fee?
Ja, Look Fee. Das ist wirklich so, das ist dann so wie so eine Gummimaske, dann kannst du dir deine Nase so modellieren so ein bisschen. Oder kannst du dann so Sachen wegmachen. Das ist echt heftig.
Ja, stimmt. So, manchmal bin ich auch bei sowas unterwegs, aber eher Nagel und ASMR von irgendwelchen koreanischen Mädels, die so ganze so Hühnerköpfe essen und dann immer in so einer, kennt ihr diese rote Soße, wo das drin?
Nein.
Wir haben uns vor kurzem da erst drüber unterhalten, auch in der Podcast-Episode. Ja. Ich finde das ganz doll ekelhaft. Ich kann das nicht. Ich möchte das, also angucken ist irgendwie faszinierend. Zuhören ist ganz fies für mich.
Ah, okay.
Ich kann das nicht. Ich möchte das nicht hören, wie Leute essen.
Ich habe mal gehört, dass diese Phobie gegen dieses Schmatzen, dass das Intelligenz bedeutet bei Menschen.
Gut, dann ist doch top. Ist doch okay.
Passt.
Laufen für mich. Nee, ich kann das nicht. Okay. Nagel-Content kann ich mitleben. Ich kriege auch häufiger welchen angezeigt.
Ja?
Ja, irgendwie. Ich glaube, das ist aber, weil meine Freundin mir tendenziell Nagelsachen zeigen würde oder schicken würde. Vielleicht ist es so irgendwie in meinem Algorithmus gelandet.
Ja. Ich glaube, das ist einfach massiv, dieses Nagelbusiness jetzt gerade.
Huge.
Und ich finde das auch richtig fair, diesen Nagelfrauen und total. Männern gegenüber, Nagelmenschen generell. Die waren ja lange nicht beachtet und jetzt haben sie ein Revival.
Voll. Und es ist ja tatsächlich irgendwie ein krasses Handwerk und so unfassbar schlecht bezahlt. Das ist eigentlich völlig pervers eigentlich, ne? Ja. Was für krasse Sachen da die Leute irgendwie hinzaubern. Und dann gehst du irgendwie raus und hast 25 Euro gezahlt. Das ist, oh, ist irgendwie unangenehm. Voll. So. Das ist cool.
Und es hat auch eine politische Komponente, weil das, glaube ich, ganz lange so mit SexarbeiterInnen irgendwie in Verbindung gebracht wurde. Und jetzt macht halt auch Brigitte, die bei der Versicherung arbeitet, das total. Auch. Und es ist halt eben nicht mehr die... vor allem schwarze Frauen waren ja oft so, dass sie dann irgendwie bei Nägeln dann so, dass man sie dann so, wie soll man sagen, so degradiert hat, ne? Nur weil sie diese Nägel hatten. Vermeintlich degradiert mit irgendwelchen Berufen.
So, bevor wir deinen Wunschdrink aufmachen, müsstest du bitte, ich sehe dein Telefon liegt da, dein Telefon nehmen und uns sagen, was die letzte DM ist, die du verschickt hast.
Auf welcher Plattform?
Du kannst ja aussuchen, wo. Wir nehmen auch eine WhatsApp, aber wir wollen die letzte Nachricht wissen.
Die ich verschickt habe oder die ich bekommen habe?
Kannst du dir aussuchen? Eigentlich wollen wir wissen, was du zuletzt verschickt hast.
Oh Gott, oh Gott. Ich habe heute gar nichts verschickt.
Damit kommst du jetzt irgendwie nicht durch. Ich habe heute gar nichts verschickt.
Funktioniert nicht. Mir hat heute jemand... Oh, was hat er geschrieben? Achso, ich habe heute dieses Meme gepostet von Alman Memes. Lauterbach, nachdem er die Impfstoffvorräte für nächstes Jahr gesehen hat. Mhm. Und das ist hier, wie heißt der? McConaughey, der so...
Dennis weiß sowas.
Ich bin mit Schauspielern ganz schlecht.
Was?
Na, der sieht auf jeden Fall aus. Doch, den kennst du. Blabla McConaughey.
Matthew McConaughey.
Und der zieht so ganz angestrengt an der Zigarette. Und da hat jemand drunter geschrieben, also über Lauterbach, Bitch is gonna look old nach seiner Amtszeit.
Oh Gott.
Das fand ich sehr lustig.
Okay, toll.
Und der letzte, die letzte Nachricht war an Ari und Anna vom Hat Unfair Podcast, dass ich mich sehr auf sie freue, auf morgen. Mann, wie geil.
Das ist doch schön, das ist doch süß. Das ist eine gute Nachricht.
Ja.
Möchtest du uns sagen, was dein Drink ist, während Dennis uns hilft, den zu öffnen?
Es ist ein Whisky Sour.
Ja.
Darf ich diese Marke vorlesen?
Total, weil wir waren nämlich supportive und haben Local gekauft. Das ist hier jemand aus der Gegend, der so nett war, uns einen Whisky Sour abzufüllen.
Wow. Ach nein.
Doch.
Ne.
Doch.
Ich dachte, ihr hättet jetzt hier so wie so Aperol Spritz, den man in Flaschen kaufen kann. Ihr habt extra für mich, habt ihr das abfüllen?
Der Typ, der hat eine Bar und unsere Office-Managerin, Shoutout an Lisa. Dennis hat ihr gesagt, was dein Wunschdrink ist. Und
das gibt's doch nicht.
Er macht seine Mixgetränke, kann man quasi bei ihm für zum Bestellen bekommen von
mega
ihm.
Mega geil. Ja, da steht drauf, krass, Lamm Whisky Sour. 18,8%.
That's what's up. Dann verabschieden wir uns schon mal.
Danke fürs Einschalten.
Ihr habt mich ja gefragt, was ich mir für ein Getränk wünsche und ich habe direkt Alkohol mir gewünscht, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist das so, mit meinen Freunden geht das in Ordnung. Prost.
Cheers.
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 Aber sich so mit Fremden ohne Alkohol treffen.
Schlimm. Ich bin so froh, dass wir entschieden haben, man trinkt bei diesem Podcast. Auch gut für mich.
Boah, das war echt lecker,
Fall.
Ne?
Sehr gut gemacht. Krass. Oder Lamm.
Ich finde den voll gut. Ich war auch ein bisschen nervös, ob das noch cool ist, wenn der irgendwie eine Weile in der Flasche ist, aber mega. Nee, ich bin auch besser mit...
Pegel.
Bisschen. Ja, so leicht einsitzen bin ich auf jeden Fall besser mit fremden Leuten.
Auf Betriebstemperatur.
Ja.
Richtig schöne alte Männersprüche kloppen.
Was ist gerade so in deiner Bubble los? Aufreger, Hype, was passiert so in deinem Internet?
Ich beobachte mit Sorge die Radikalisierung von QuerdenkerInnen.
Bist du direkt richtig ernst? Ging direkt? Okay.
Das beschäftigt mich super viel. Es ist so ein emotionales Thema und ich habe tatsächlich auch Verständnis für Leute, die Impfskeptiker sind. Also ich verstehe zum Beispiel Leute, die sagen, ich habe ein Kind, das ist 5 Jahre alt und ich will das nicht impfen lassen. Oder keine Ahnung, sogar beim 16-Jährigen, weiß ich nicht. Oder ich selbst habe Angst. Diese neue radikale Gruppe, wir drei vor allem, wir hatten es ja schon mit Nazis zu tun, jetzt kommen die noch dazu.
Ja.
Fuck. Das macht mir so ein bisschen Sorge.
Ich habe zumindest ein gewisses Maß an Empathie. auch wenn ich natürlich das Ergebnis nicht gut finde, für so Menschen, die so ein bisschen abgehängt werden davon, ja, wie Information jetzt funktioniert. Also ich höre das häufiger von Freunden und Freundinnen, die sagen, meine Mutter ist jetzt in dieser Facebook-Gruppe und die schickt mir jetzt irgendwie so komische Sachen. Und ich komme gar nicht hinterher, ihr zu erklären, dass das keine richtigen Nachrichten sind. Mhm. Also Leute, die aus einer Zeit kommen, in der Medien mehr oder weniger verlässlich waren.
Weil es halt gedruckt war. So. Da fehlt, glaube ich, so diese Nachrichtenkompetenz so ein bisschen. Ne?
Genau. Das, was quasi die uns in der Schule immer erzählt haben, dass das Internet gefährlich ist und Medienkompetenz dies, das. Ich glaube wirklich, dass das unsere Elterngeneration so krass abhängt, wie viel Wissen du brauchst, um zu erkennen, okay, das ist gar keine richtige Nachrichtenseite. Mhm. Oder okay, das ist einfach nur die Opinion von jemandem auf Facebook. Mhm. Oder ne, diese Dinge. Und da habe ich tatsächlich so ein bisschen Empathie für, dass du nicht mehr so richtig einen Finger auf Fakten kriegst. Mhm. Fakten versus Meinungen irgendwie. Dass das nicht ganz klar mehr ist für bestimmte Leute.
Stimmt, hast recht. Und das ist aber auch, um irgendwie was Positives zu sagen, das Geile ist ja, was man daraus ableiten kann, ist, Leute wie wir wurden früher, also ich habe angefangen mit dem, was ich mache, vor mehr als 15 Jahren. Und damals hieß es ja, also auch in der Familie wurde ich belächelt, dass irgendwie ein paar sind Ärzte und so und denken, sie wären geil. Und auch so mit FreundInnen oder mit Schulleuten, die immer gesagt haben, ja, ihr mit euren Medien, das ist so unsicher, das wird nichts werden. Ich weiß nicht, ob du die Zeit auch noch
kennst. Vollkommen.
Und jetzt ist es so, wir haben halt, und das ist das Geile, das beobachte ich in meiner Bubble, dass Menschen, die irgendwie Content erstellen, auch selber was zu sagen haben, dass die jetzt so einen Aufwind spüren, mhm, und dass wir gefragt sind. Das ist ganz geil. Wir werden immer noch nicht reich, aber
manche ja dann doch. Also, ne, manche der Influencer, Influencerinnen, Kolleginnen, die das, ja, das ballert schon, glaube ich, bei denen. Das läuft dann bei denen. Ich bin aber auch immer wieder freudig überrascht davon, dass man mit dem, was wir machen, Geld verdienen kann. Mhm. Also, dass ich davon leben kann, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen weiß, was cool ist und was die Leute im Internet hören wollen und dann irgendwie drüber quatschen und zwei Videos aneinander kleben, irgendwie dazu, dass ich meine Miete zahlen kann. Das ist mega. Das ist einfach richtig cool.
Boah, jetzt hast du dich aber unterwert.
Nein, aber ganz ehrlich, wenn du meine Mutter gefragt hättest, als ich 12 war, dann wäre das ihre Wahrnehmung davon gewesen. So, ne? Das Kind guckt den ganzen Tag Fernsehen, ja, das Kind kann alle möglichen Songs mitrappen, aber was soll denn aus der werden? Aber das ist ja, und ich benutze ab und zu, wenn ich mich irgendwie so für Panel sah oder so vorstellen muss, gibt es so ein Foto von mir, da stehe ich in Chemnitz vor so einem Plattenbau und habe ein BMX-Rad und Schuhe mit Klettverschlüssen und eine Mütze von den Turtles auf und so. Und das war der Moment, wo meine Mutter auf jeden Fall gesagt hat, absolute Katastrophe, so, aus der wird nichts. Und wenn ich da heute drauf gucke, sind da alle Elemente drauf, die mir wichtig sind und die tatsächlich zu meinem Job geworden sind.
Wie
so
geil.
Straßenkultur und Hip-Hop und Entertainment und Trends und all diese Sachen. Und es wäre vor 20 Jahren absolut nicht abzusehen gewesen, dass das ein Job sein könnte.
Wir waren,
mega.
Wir waren Hiopais. Das sagt man bei uns. Da, wo ich herkomme, Hiopais. Hans Guck in die Luft.
Voll.
So Leute waren wir.
Und deswegen, ich bin sehr, immer wieder sehr froh drum, dass das ein Job ist.
Was für einen Fernseher hattest du?
Ich erinnere mich an mein Kinderzimmerfernseher. Das war so ein ganz kleiner, dicker.
Ja.
So, ne? Die Bildschirmfläche war winzig, quasi nicht kleiner, glaube ich, als mein Laptop, der hier neben mir steht, oder so in der Größe. Und der hat aber ganz viel Ass. So, der war thick. So hinten raus.
Und von welcher Marke? Weißt du es noch?
Oh, Grundig vielleicht? Not sure. Ja. Weiß nicht.
Ich weiß, Sony, weiß ich immer noch. Ja. Hattest du einen Fernseher?
Ich hatte keinen. Ich war auf einer Waldorfschule.
Was hast du gemacht den ganzen Tag?
Ey, ist das wirklich so? Ich war auf einer Waldorfschule und wir durften, also das war... Bei mir auf der Schule waren echt so richtig krassen Leute da, die gar keinen Fernseher hatten, weil da gab es mal so ein bisschen so, es sind viele so Hippie-Eltern, die gesagt haben, so Fernseher ist schlecht und so, keine Ahnung. Gab es auch wirklich Leute, die haben dann ihre Mikrowelle im Keller versteckt, wenn andere Waldis zu Besuch gekommen sind. Also so war das.
Waldis.
So muss man wirklich sagen. Also wir hatten Familienfernseher. Krass. Und das hat gereicht so.
Cool.
Und wir hatten kein Kabel. Ich glaub, dürft ihr Mitleid haben.
Ich kenne, glaube ich, keinen Kanaken, der auf einer Waldorfschule war.
Ja.
Oder schwarze Person.
Ja. Voila.
Ja. Stimmt, das ist eine interessante Beobachtung. Könnte ich auch, das Dennis, you're a first.
Aber es ist wirklich so, bei mir auf der Schule waren auch wirklich keine Leute mit Migrationshintergrund. Also ich war wirklich der einzige Schwarze, bis mein Bruder gekommen ist irgendwann.
Ja, krass.
Und sonst war da wirklich niemand.
Das war aber bei mir auch so in Chemnitz. Ja. Das liegt an anderen Dingen, aber das war bei mir auch so in Chemnitz.
Das finde ich, darüber kann man nochmal eine ganze andere Folge machen. Da können wir dich einladen zu Hart Unfair und darüber reden.
Gerne, das gerne.
Ist in Chemnitz.
Ja, interessant ist das. Interessant ist das, aufzuwachsen.
Ist interessant. Es ist schwierig wahrscheinlich.
Oh, das ist so halb. Also erstens, ich glaube, man hatte als Mädchen richtig Glück. Ich habe erst später gecheckt, dass es gab noch so zwei andere Jungs in meiner Nachbarschaft, mit denen war man dann auch irgendwie befreundet irgendwann. Und wenn ich heute als Erwachsener drüber nachdenke, die haben richtig bekommen. So, die haben richtig Schläge bekommen. Und das ist mir fast nie passiert. Da gab es einen Unterschied. Und dann witzigerweise auch, und das meinte ich vorhin mit, ich kenne meine Nazis, das sind Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Mhm. Wenn die irgendwo aufmarschiert sind und wir saßen zusammen im Bus, war immer, ja, das ist Dora von der 3B. So, lass die, weißt du, was ich meine? So, man war irgendwie trotzdem zusammen Kinder und Jugend. Das ist ganz komische Dynamik irgendwie. Natürlich, wenn man dann Teenager wird und sich die Lager spalten, ist schon sehr klar, wer gegen wen wie boxt auf der Straße, so, weißt du? Und ich habe, also ne, so in Sachen Gewalt und so, sind schon Dinge passiert in Chemnitz. Ich erinnere mich an einige Situationen, wo man zumindest sehr nah an Gewalt dran ist, so. Aber tatsächlich ist mein Verhältnis zu den Chemnitzer Nazis ein ganz komisches. Mhm. Weil das sind Leute, mit denen bin ich zur Schule gegangen.
Mhm. Glaubst du, das liegt daran, weil ich hatte im Westen hat man ja nicht so viele, also ich glaube nicht in der Konzentration. Ja, ich hatte auch zwei Neonazis bei mir in der Klasse und die mochten mich aber, weil, also ich war dann so die gute Ausländerin, was ja auch scheiße ist, aber die waren total nett zu mir. Mhm. Ich glaube, dass das wirklich, bei mir lag das daran, dass die mich kannten und dass so dieses berühmte Angst vor dem Fremden, weil du es nicht kennst, nicht, dass es das entschuldigt, um Gottes Willen. So. Ja. Aber meinst du das bei dir auch daran?
Total. Und ich glaube, das ist ja witzigerweise der Moment, der das Konzept Nazi sein ad absurdum führt. Also das ist der Moment, wo man eigentlich merken müsste, okay, cool, die ist ja cool, vielleicht sind die anderen auch cool, so, who knows. Oder zumindest ganz normale Leute und man könnte klarkommen miteinander. Aber ja, ich glaube, das wurde erst schwierig so Ende Teenage-Jahre, Early 20s, als ich dann da auch weggegangen bin. Das wurde spannend, wenn es dann um Jobs ging. Praktikumsplätze, Jobs, neben der Uni arbeiten, so. Da war das eine andere Sorte Rassismus. Was anderes, wenn die Russen gegen die Nazis auf dem Spielplatz boxen, das ist was ganz anderes als, wir wollen dich hier nicht einstellen. Ganz andere Kategorie.
Haben die das so direkt gesagt auch, ja?
Ja, natürlich. Ja.
Krass.
Und das war eine völlig andere, plötzlich ist da ein Ceiling über dem, was du machen kannst. Und das fällt dir natürlich als Teenager, als Kind nicht auf. Du hast ein paar blöde Situationen so. Aber das ist plötzlich ein ganz anderes Thema. Wenn's was das bedeutet für dein Leben und dein Erwachsensein, deine Zukunft und so.
Wenn es so institutionell wird und so strukturell und du an deine Grenzen kommst. Ja, krass.
Aber zum Glück bin ich hier heute nicht Gast. Ja, es geht gar nicht um mich. Und wir machen einfach mal weiter. Haben wir noch irgendwas zu Corona? Wollen wir da nochmal rein? Es ging gerade um deine Bubble und dass du die Querdenker ein bisschen bedenken finden wir die. Aber
ich glaube, dass es nicht die Querdenker gibt. Also es gibt natürlich die irgendwie super radikal sind. Genau die, vor denen habe ich ja Angst. Also ich meine wirklich auch körperliche Angst, ne? Mhm. Ich habe wirklich Angst vor diesen Leuten. Jetzt bin ich dreifach geimpft, boostert mir, also ich weiß auch gar nicht, was die mit antun könnten. So eine Giftspritze oder so. Aber ich habe Angst vor jeglichen Strömungen, die so völlig ohne Verstand gegen die Obrigkeit vermeintliche sind oder gegen eine Regierung, die sie eigentlich schützt. Gleichzeitig habe ich aber so diesen verqueren Gedanken, dass das für mich auch Demokratie bedeutet. Mhm. Dass Menschen die Möglichkeit haben zu sagen, das sind unsere Rechte, wie dumm jetzt für den Einzelnen, für uns jetzt, für wen auch immer erscheint, was die Gründe sind, aber zu sagen zu können, ne, ich will diese Impfung nicht, tut Deutschland, Gott, ich sag jetzt Sachen,
sag.
Ich glaube, das tut Deutschland ganz gut, dass Menschen sich wieder trauen, ihre Meinung zu sagen, ohne diesen Deckmantel von Schuld und falscher Schuldbekenntnis, also ne, nach dem Genozid an den jüdischen Menschen, danach kam, glaube ich, so eine Decke des, wir tun jetzt einfach so, als würden wir uns entschuldigen. Und da drunter, unter dieser Decke, unter diesem, das, was Max Scholleck auch in seinem Buch ganz gut beschreibt, wurde aber trotzdem natürlich weiterhin, diese Gedanken wurden ausgetragen. Und jetzt, glaube ich, trauen sich die Leute wieder zu sagen so, ich gehe auf die Straße und da sind natürlich auch Nazis dabei, die sind scheiße. Aber so generell den Gedanken finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
Ich bin froh, dass du das sagst und I'm pushing it.
Ist ein Hot Take.
Finde ich auch Hot Take, aber hier ist, warum ich deiner Meinung bin und glaube ich, wir da auch davor zurückgeschreckt sind, das im Podcast bisher zu besprechen. Und das hat so ein bisschen mit der Woke-Bubble zu tun, gar nicht mal die Querdenker, sondern die Woke-Bubble. Ich finde auch gut, also offensichtlich, großes Privileg, wir leben in einer Demokratie und dir passiert erstmal nichts, wenn du deine Meinung sagst. That's fucking privilege, so als irgendwie Anfang der Geschichte. Und aber auch, umso mehr wir zensieren, umso mehr Dinge wir unsagbar machen, desto gruseliger wird's. All die Dinge, was du da auch gerade beschreibst, all die Dinge, die so ein bisschen unter der Oberfläche passieren und die so ein bisschen brodeln und wo ich nicht das Arschloch einfach erkennen kann, that's fucked up. Das, mir ist tatsächlich lieber, einer sagt mir genau, was er denkt und ich kann entscheiden, mit dir will ich nicht rumhängen.
Ja.
Und dann ist alles okay so. Aber tatsächlich so harte, so Cancel Culture und so harte Lines auf, man darf nicht mehr so richtig seine Meinung sagen. Und das, again, das meine ich nicht bei so Racist- und Sexist-Themen. Natürlich gibt es eine Grenze und wir haben uns ja auf bestimmte Grenzen geeinigt in der Demokratie. Aber tatsächlich ist mir lieber, wenn ich die Arschlöcher einfach erkennen kann.
Ja, mir geht's auch so. Und das ist total streitbar, glaube ich, weil es natürlich auch bestimmt Nachteile hat, weil Leute dann glauben, sie könnten, jetzt ist es jetzt salonfähig sozusagen. Ja. Aber ich glaube, es ist ehrlicher so als anders.
Dieses, man wird ja wohl noch sagen dürfen.
Schlimm. Ja, genau. Und wenn die das Gefühl haben, sie dürfen es sich sagen, dann sagen sie es im Untergrund, dann passiert sowas wie Wendler und Telegram, um nochmal die Brücke zu schlagen. So. Und der Wendler hat ja, ich weiß nicht, ob ich vorgreife, aber bahnhofsviertelmäßig. Mhm. Ich habe eine Sache von Wendler gesehen, Leute.
Geil.
Die geht mir nicht aus dem Kopf, die habe ich letztens auch am Set von Five Souls erzählt und alle waren super schockiert, dass ich das weiß. Kennt ihr das Dickpick vom Wendler?
Ja, aber da ist ja die Frage, ob das wirklich echt ist, ne?
Hä, pack meinst du?
Nicht. Seine Mutter pack hat gesagt, dass es nicht hinkommt.
Das ist das Verstörendste, was ich in der letzten Zeit gehört habe. Wir fassen nochmal zusammen. Der Wendler macht einen Dickpick. Ich habe es gesehen, es sah eigentlich ziemlich echt aus. Und ich muss sagen, es war, also, ich weiß nicht, es war okay.
War okay, okay, gut.
Also, er hatte schon eine Größe, der Pimmel.
War okay.
Seine Mutter schaltet sich ein und sagt, nein, das ist nicht der Pimmel von meinem Junge. Von meinem Jungen. In welcher Welt leben wir?
Oh. Ich denke, in einer Wendler-Welt. Ich finde das, wenn das von seiner Mutter kommt, finde ich das nicht so verrückt. Die hat ja auch einen Wendler großgezogen.
Wobei man sich auch ein bisschen die Frage stellt, so, was ist irgendwie verstörender, dass die Mutter was dazu sagt oder dass es irgendwelche JournalistInnen gibt, die die Mutter darauf ansprechen?
Würden Sie sagen, das ist der Penis Ihres Sohnes?
Erkennen Sie ihn wieder? Ich weiß nicht.
Also das weiß ich jetzt aber nicht, ob sie sich freiwillig gemeldet hat bei der Bild und gesagt hat, das ist ihn.
Na, die Eltern sind schon sehr mitteilungsbedürftig gewesen. Ja. Also die haben sich ja immer eingeschaltet, Vater wie Mutter, also die haben ja wirklich jedes Mikrofon in die Hand genommen, was sie finden konnten. Mhm. Man fragt sich halt auch ein bisschen so, warum, weil Geld wird es dafür ja auch nicht gegeben haben, vermutlich.
Mhm. Fame. Und aber auch, wenn ich der Wendler wäre, das ist so smart zu sagen, Mutti, ruf doch da mal an und sag, das ist nicht meine. Ultra clever. Ist das so? Keiner wird deiner Mutter sagen, nein, glaube ich nicht. Und das ist smart.
Das
Guter
ist
Move.
So gestört. Das ist wirklich
richtig
so
verrückt.
Falsch. Das ist einfach falsch.
Ich move uns mal on.
Ich bin übrigens schon.
Mal, ich habe bei mir ist auch. Du bist auch schnell. Du bist auch schnell. Wir haben noch mehr davon, by the way.
Das ist echt ganz
ich weiß
stark.
Noch nicht genau, wie wir den Segway in unser actual Thema wir quatschen finden. Hier ist die Frage, mit der wir weitermachen. Again, ohne vernünftige Überleitung. In deiner Insta-Bio steht Showrunner. Und witzigerweise ist das Modell Showrunner so wenig deutsch. Die Deutschen kennen das immer nicht, was ein Showrunner macht und wie das funktioniert. Und ich erinnere mich, als ich angefangen habe, bei Netflix zu arbeiten, Netflix angefangen hat, in Deutschland Titel zu kaufen und so, die Amerikaner total verzweifelt waren, weil die aus diesem Showrunner-Modell kommen, die wissen, was das ist und was so jemand macht. Und das in Deutschland eigentlich nicht so richtig, man nennt sich nicht so. Ich glaube, den Beruf gibt es auf jeden Fall irgendwie, aber das Modell Showrunner ist ganz schön undeutsch und deswegen, vielleicht erklärst du uns kurz, was das ist und dann den Rest.
Also wir haben in Deutschland, also zumindest da, wo ich herkomme, in den Fernsehshow-Produktionen, die sehr groß sind und wo es auch um viel Geld geht, bestimmte Positionen Produktion. Also es gibt dann den Executive Producer, das ist wahrscheinlich das, was dem am nächsten kommt. Mhm. Einen Herstellungsleiter, der ist auf der Budgetseite. Und dann gibt es einen Regisseur. Und diese Menschen sind oft sehr unangenehm. Also die können was, die sind natürlich auch, die haben sehr viel Macht, aber die haben vor Ort, und ich habe ja Shows, vor allem die Shows im Studio begleitet, haben die vor Ort das letzte Wort. Der Executive Producer kann im Ü-Wagen irgendwie noch was dazu sagen, aber die sind so die Könige. Und das fand ich nicht in Ordnung, weil und deswegen habe ich auch eine eigene Firma, damit ich mir das so bauen kann, wie ich es möchte. Das ist deshalb nicht so ganz stimmig für mich, weil Showrunner bedeutet, dass du, oder Showrunnerin, das gibt es wahrscheinlich nicht, aber das bedeutet, dass jemand vielleicht sogar die Idee von vornherein hatte und dann den Überblick behält und die kreative Entscheidungsgewalt sozusagen. Aber auch budgetär. Ja. Also ich kann auch sagen, okay, wir müssen da einsparen oder muss auf die Kohle achten. Es ist nicht so ganz frei von den Aufgaben des Executive Producers und so weiter. Aber auch am Set, wenn, ich meine, wir haben jetzt kleine Sets, ne? Das sind ja ganz kleine Produktionen, die wir machen, aber am Ende bedeutet das, dass ich das Sagen habe. Natürlich immer im Verhältnis zu den Kunden auch. Klar. Die, wenn man mal ehrlich ist, die haben das Sagen. Klar. Also ich,
leider ja.
Ja. Also ich, kommt immer drauf an.
Das stimmt. Ich habe auch gerade, als ich es ausgesprochen hatte, war es mir schon wieder unangenehm, dass ich es gesagt habe.
Es gibt bestimmte Kunden, da kann man viel mehr machen und hat viel mehr Freiheiten, bei anderen nicht. Und das war so ein bisschen so ein Mittel dafür zu sagen, so wenigstens auf unserer Seite bin ich diejenige, die das Ding in der Hand hält. Ich glaube, der Grund ist auch vor allem, weil ich mit der Kanak Film, um auch so ein Safe Space zu schaffen für die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, wir haben zwar auch, sagen, weiße KollegInnen, aber bei den Storytellern, also den Leuten, die die Geschichten erzählen und die Dramaturgie machen, sind wir, glaube ich, zu 95% People of Color, BIPOC. Und meiner Meinung nach, wenn wir eine Show machen, wie zum Beispiel Five Souls, wo drei schwarze Frauen irgendwie in der Moderation sind und wo das ganze Team People of Color sind, sollte es auch in der kreativen Leitung jemanden geben, die of Color ist.
Ja.
Weil es tatsächlich den Unterschied macht, wir leben ja in der gleichen Welt, aber es geht um Sensibilität.
Mhm.
Die habe ich auch nicht für alle Gruppen, ja. Aber noch eher wahrscheinlich als ein Hans-Jürgen.
Total. Und ich merke das auch immer wieder bei uns und bei dem, was wir bei Granny machen, dass man einerseits tatsächlich nicht all diese Dinge auf dem Schirm hat, egal wie bemüht und wie woke man irgendwie ist. Ich freue mich immer wieder, wenn mehr Menschen hier bei uns dazukommen. Eine Geschichte, die mir dazu immer einfällt, ist eine der ersten asiatischen Mitarbeiterinnen, die wir hier hatten. Und wir sitzen irgendwie und brainstormen, es ging, glaube ich, um Influencer, auf irgendeine Kampagne irgendwas. Und sie, na, sehr schön, aber... So nett, dass ihr an Schwarze gedacht habt, aber wie sieht's denn aus? Und alle waren so, oh, fuck, ja. Und ich mag, wenn das so funktionieren kann. Und ich glaube, das ist das Spannende, was in diesen Gruppen passiert. Dass man solche Sachen sagen kann, niemand ist offended, niemand hat irgendwie Gefühle dazu, sondern eigentlich freuen sich alle über den Hinweis. Wollen wir das nicht so sagen? Können wir das nicht so erzählen? Ich habe die Erfahrung gemacht, das. Und das ist irgendwie so ein bisschen das Schöne an solchen Gruppen. Irgendwie ist ein anderes, also und ist no shade, aber es ist ein anderes Miteinander, ja, irgendwie. Ja,
das Miteinander sowieso, man muss sich nicht erklären, so als queere Person muss ich nicht jedem meine Situation erklären. Und es macht die Produkte auch oder das, was wir da am Ende irgendwie auf die Beine stellen wollen, auch wirklich authentischer und relevanter, weil es eben nicht von außen irgendwie ein Blick ist, der diese Show gemacht hat oder keine Ahnung, was auch immer, Podcast oder so, sondern aus der Community selbst entstanden ist.
Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, das würde man sich auch wirklich ganz oft auch bei so Öffentlich-Rechtlichen vor allem wünschen. Ich denke jetzt gerade noch an den WDR das war dieses Jahr sogar noch, die letzte Instanz.
Ja.
Also, wo ich fast auf der Couch zusammengebrochen bin, als ich das gesehen habe, so, ne? Und das Problem ist, es ist halt einfach so ein Sinnbild für was einfach noch in viel zu vielen Situationen, Agenturen einfach noch Alltag ist, so, ne?
Ja. Es sind super alte Strukturen. Das ist meine alte Abteilung, von der ich weggegangen bin, die das gemacht hat.
Oh. Okay.
Und ich kenne die Leute, die sind ja auch nicht schuld, dass die jetzt in dieser Konstellation da so stattfinden. Und man muss ja auch dazu sagen, öffentlich-rechtliches System funktioniert ja so, wenn du einen Vertrag hast, der ist ja meistens unbefristet. Und dann sitzt du ja auch auf dem Posten. Das heißt, es ist super schwer, jemanden wie uns oder irgendeine andere Person da so reinzuholen, die fest sind, die sitzen da und die sitzen da auch 50 Jahre lang. bis sie sterben.
Ja,
oder bis sie in Rente gehen. Was ja auch gut ist, so, ne? Es hat bestimmte Vorzüge, aber ich bin es wirklich leid, diese, ich kann nicht mehr sagen, die einen sind schuld oder das war, natürlich war das Kacke, was die da gemacht haben. Aber ich glaube, jetzt ist der Schritt, wo wir sagen müssen, okay, wir haben es jetzt verstanden, ihr habt Probleme, wir sind die Lösung, lass uns zusammenarbeiten.
Ja, oh, da ist ganz viel drin. Ich finde falsch, sich zu wehren, mit bestimmten Menschen zu arbeiten. Und ich finde falsch, nichts aus einer bestimmten Position zu machen. Also im Sinne von, man hat vielleicht ein bisschen Erfolg gehabt, man hat vielleicht ein bisschen Access, man hat vielleicht ein paar Leute, die einem zuhören. Das ist der Moment, um was draus zu machen. Das ist der Moment, um mal irgendwie was zu sagen oder jemanden zu korrigieren oder auch mal ein bisschen unfreundlich zu sein, wenn es sein muss so. Ich finde es ganz schlimm, wenn man sich komplett irgendwie aus diesen Gesprächen drückt. Wobei ich natürlich verstehe, dass die irgendwie emotional auch immer anstrengend sind so. Und aber, wenn wir uns den Case letzte Instanz angucken, und vor kurzem habe ich mit einer Kollegin gesprochen, die entfernt mit diesem VW-Spot zu tun hatte.
Oh.
Ne? Und
oh Gott.
Also nicht, sie hat da gar nicht dran gearbeitet,
also, war das nicht
sondern
gemeint,
sie war quasi, sie hatte so ein bisschen mit dem Cleanup der Sache zu tun.
Ich hatte schon voll vergessen gehabt, das Ganze, ne?
Ja, that happened. Und beschissenerweise, wenn man manchmal diesen Menschen, die diesen Unfug machen, das erklären will, sind die ja so unfassbar angefasst und so unfassbar offended,
ja.
Anstatt dass es irgendwie eine Art von Egolosigkeit und Offenheit gibt, sagen, oh, okay. Okay, sorry, du warst offended oder deine Gefühle waren verletzt. Ich versuch's besser zu machen. War da tatsächlich und ich habe das Gefühl, das war nicht nur beim VW-Vorstand so, sondern auch bei den Leuten von der letzten Instanz. So ein ganz verrücktes, ja nee, aber also, ich ein Rassist? Moment mal, Leute. Bis hierhin und nicht weiter. Und das ist total anstrengend.
Ja,
das
ist super anstrengend.
Ja.
Ja, und das ist auch der Grund, warum manche Leute sagen, ich habe keine Lust mehr. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ich habe keine Lust mehr, mit denen zusammenzuarbeiten, weil ich will das nicht immer wieder erklären. Ja. Es ist ja sogar in Ordnung, Fehler zu machen, aber man muss ja irgendwie draus lernen. Und das war halt, glaube ich, das Problem beim WDR, dass sie ein paar Sachen gemacht haben. Es war ja auch das Oma-Gate, als der Intendant Tomburo sich quasi eingeknickt ist vor den Rechten, ne, mit diesem Oma-Lied. Mhm. Kamen dann so ein paar Sachen zusammen, wo dann die Bubble sagt, so, kein Bock mehr.
Ja, total. Wir haben ja kurz schon irgendwie gesprochen über, warum Storytelling aus diversen Perspektiven wichtig ist. Hast du das Gefühl, Kunden und Kundinnen kommen auch so langsam auf den Dreh? Hast du das Gefühl, es ist hot gerade?
Voll. Das ist auch das Schöne.
Ja.
Wir haben den gemeinsamen Kunden Netflix. Mhm. Wir machen jetzt mit denen queere Formate. Und ich muss auch am Ende sagen, so, wenn Nike eine Werbung macht mit einer schwarzen Frau, die irgendwie als Gewinnerin dasteht, dann ist das natürlich so, dass man sich angucken muss, ist Nike irgendwie durch und durch weiß und macht das jetzt nur als Tokenism. Mhm. Aber ich finde, es ist ein Anfang. Also ich finde schon, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie auf Zalando oder keine Ahnung, ASOS, egal welche App, ja, ich sehe nur People of Color. Mhm. Und das ist so geil, das Gefühl zu sehen, ich werde angesprochen. Natürlich muss es die radikalen linken Queer-FeministInnen geben, ne? Das ist ja so die Range, die wir brauchen, die noch viel mehr verlangen, so genauso wie Luise Neubauer zum Beispiel sagt, das ist das, was ihr da gerade beschlossen habt in der neuen Regierung, das ist alles immer noch nicht genug. Also es muss die AktivistInnen geben, die radikal sind, aber wir müssen auch im Mainstream ja irgendwie handeln können. Und ich finde schon, dass es dann eine Veränderung in der Denke gibt, ob das jetzt strategisch ist und die es machen müssen, die Kunden. Aber weiß ich nicht, aber ich finde es positiv. Ich finde es gut.
Oh, ja. Ich weiß, bin auch manchmal so ein bisschen hin und her gerissen. Ich freue mich immer, wenn Kunden und Kundinnen was über unsere Company wissen wollen. Das ist ultra positiv, wenn die fragen, wer arbeitet denn so bei euch? Wie ist denn so die Ownership-Struktur? Können wir mal irgendwie über Equity reden? All diese Dinge finde ich total positiv. Und andererseits bin ich manchmal einfach unzufrieden, wenn ich das Gefühl habe, wir sind eingeladen, was gerade cool ist, was gerade ein Thema ist, was gerade hot ist. Hättest du mich pitchen lassen, wenn nicht dein Chef sagt, Diversity is a thing in 2021?
Verstehe ich auch. Aber es gibt ja keine Alternative.
Nee, total. Und ich bin auch froh drum, dass wir irgendwie mittlerweile an einem Ort sind mit Granny, wo wir auch mal einen Kunden feiern können und irgendwie sagen können, N-Wort machen wir hier nicht. Peace out. So. Das ist wunderbar. Ich verstehe auch, dass es eine sehr luxuriöse Position ist. So.
Aber ihr habt es doch geschafft. Ich bin jetzt eben reingekommen. Wissen die Leute, die zuhören, wo ihr sitzt?
Ist kein Geheimnis.
Moritzplatz im, wie heißt das Haus? Aufbauhaus.
Aufbauhaus.
Hier sieht es einfach, also ihr habt, ihr seid ja, ihr habt ja, weiß ich nicht, wie viele 100 MitarbeiterInnen. Jetzt könnt ihr auch Leuten sagen, nee. Aber ja, eigentlich müsste es ja, also auch wenn man, ich hatte letztens irgendwann einen Kontakt, wo auch jemand das N-Wort gesagt hat, vor allem eine Person, die sich als Diversity-Beauftragter sieht.
Oh.
Und das war wirklich so das Problem, ich wollte den rausschmeißen, weil alles, für das ich stehe, ist, spricht dagegen, aber ich habe es nicht gemacht und ich habe wirklich tagelang und auch bestimmt ein paar Wochen lang so mit mir selbst zu kämpfen gehabt, weil es gibt eine Sache, die ich mir auf die Fahne schreibe und das ist Integrität. Also ne, ich bin, man kann mir echt viel ankreiden, ich habe echt viele Probleme. Hi, meinem nicht vorhandenen Psychiater. Aber Integrität ist etwas, was ich mir beibehalten will und das ist super schwierig, wenn man abhängig ist von Leuten oder in so einer Situation ist, wo man der Person nicht oft den...
Ja, total.
Und wie habt ihr das dann gemacht? Da habt ihr gesagt, ciao.
Ich wollte gerade sagen, die Geschichte ist natürlich ein bisschen komplizierter als das und da hat die... Und das, also das war genau der innere Kampf, also ein bisschen, machen wir hier nicht, das ist nicht, wofür wir stehen, auf gar keinen Fall und für mich sehr persönlich, auf gar keinen Fall schicke ich meine Mitarbeiterinnen auf Collar in Meeting mit diesen Leuten. Du bist zu mir gekommen für den Safe Space, das ist, was ich dir verkauft habe und dann passiert das, auf gar keinen Fall machen wir das.
Ist das so. Im Meeting passiert?
Ist in einem Meeting passiert, ja. Und dann, also ich habe wirklich nicht geschlafen in der Zeit, weil ich so... ein Fail von mir empfunden habe, dass ich jemanden, der zu mir kommt für den Safe Space in so eine Situation schicke. Das ging tatsächlich los mit einem Anruf bei der Person, ich gesagt habe, nee, machen wir hier nicht und ich möchte, dass du dich entschuldigst im nächsten Termin mit dem Team. So, das ist dann auch passiert und was im Hintergrund passiert ist, ist, dass ich mit den Co-Foundern von Granny, wir haben lange drüber diskutiert und da trifft diese komische kapitalistische Realität auf deine Haltung und deine Moralvorstellungen irgendwie. Säge ich jetzt den Kunden ab? Wenn ich keine Alternative habe, wenn ich nichts anderes in der Pipeline habe, muss ich jetzt 4-5 Leute entlassen? Ja. Was denn das jetzt? Also ne, wie absurd ist das? Müssen dann jetzt meine 3 jungen People of Color, sind die dann arbeitslos? Weil da jemand das N-Wort benutzt, das funktioniert auch absolut gar nicht. Und tatsächlich hat es einen Moment gedauert. Wir haben das irgendwie vorbereitet über 2-3 Monate und haben uns aber, und da freue ich mich irgendwie, dass meine Mitgründer, Mitinhaber hier so ticken irgendwie, haben uns aber entschieden für, uns ist wichtiger, dass die Leute hier eine gute Zeit haben. Uns ist wichtiger, dass die Leute Vertrauen haben in unsere Ethics und in unsere Werte. Und wenn das bedeutet, dass wir irgendwie kurzzeitig irgendwie hier die Kohle vorstrecken müssen, irgendwas überbrücken müssen, dann ist das so, weil netto ist das positiv. Scheiß auf den Kunden, Kunden kommen immer. So, wenn du einen guten Job machst, die kommen. Aber die Leute, die dann, auch wenn sie nicht mehr hier arbeiten, irgendwo erzählen, Granny, geiler Laden, weil they had my back, das ist viel mehr wert.
Stark, wirklich stark.
Aber again, ich verstehe, dass wir in der luxuriösen Position waren, dass der Kontostand das hergegeben hat. So.
Aber ich hoffe trotzdem, dass Leute zuhören. Ich hoffe, dass das auch so ein Podcast ist, wo, also euer Podcast einer ist, wo auch brancheninterne Leute zuhören, dass sie sich davon eine Scheibe abschneiden, weil das hat mir oft gefehlt, dieses Rückgrat zu sagen, wir können uns das jetzt irgendwie mit Zähneknirschen leisten, deswegen machen wir das auch. Also überhaupt das zu besprechen, ist voll die Sache, so, dass man überhaupt, ne, dass du mit GründerInnen dann so dich da hinsetzt und sagst, wie gehen wir damit um?
Total.
Ja. Das ist schon wichtig.
Ja. Und dann aber trotzdem, ne? Also was für eine schlimme Welt, so, ne? Ich war so upset darüber, dass das tatsächlich noch passiert irgendwie. Es war 2020, glaube ich. Und aber ich habe kein Gefühl mehr. Corona noch hat alles noch viel schlimmer gemacht, als 2020 oder 2021 war. Aber ja, was für eine schlimme Welt, so, ne? Und
das Schlimme ist,
tatsächlich 3 junge Menschen auf Collar in so einem Termin. Und ich denke, boah, was? Katastrophe.
Aber das Schöne ist, es gibt starke Persönlichkeiten, die dann sagen, so wie dich und in dem Moment ich nicht, leider. Ich habe dann einfach mit diesem Typ keinen Kontakt mehr gehabt. Und das ist wirklich eine Person, die uns weiterhelfen kann für die Firma. Und ich weiß nicht, was würdet ihr mir raten? Mein Weg ist, glaube ich, eben der Person zu sagen, so, falls wir darauf angewiesen sein sollten, zu sagen, das war nicht cool, was du gemacht hast. Also eigentlich habe ich immer noch das Gefühl, ich muss dem das sagen. Das N-Wort zu sagen, ist nicht in Ordnung.
Ich glaube, das ist okay. Und
aber es ist voll unangenehm.
Es ist halt unangenehm und es ist extrem unfair. Es ist unfair, dass wir das tragen müssen für die. Aber ich habe auch festgestellt, dass tatsächlich den Menschen, wenn man irgendwie mal sowas callen muss, in dem Fall war es der Person ultra unangenehm. Die Person hat sich ultra geschämt dafür. Ah. Der Person war es auch total wichtig, dass das Team jetzt irgendwie nicht denkt, die Person verwendet das Wort jetzt irgendwie immer casually. Und die Person hat auch gesagt, dass es ging mehr darum, was zu beschreiben. Und anyway, aber...
Zitieren, sagen sie auch oft.
Genau, aber... die Power Dynamic in dem Call hat sich zumindest irgendwie zu meinen Gunsten verschoben, dass es nicht mehr ganz so unangenehm war. Also weißt du, was ich meine? Im Sinne von, ich war super nervös, als ich es callen musste. Andererseits gibt es keine andere Option, als es zu callen. Machst du nicht mit meinen Mitarbeitern. Und in dem Moment, als ich es ausgesprochen hatte, war die Reaktion so unangenehm für die Person, dass es okay war. So ja, sind wir irgendwie zusammen durchgekommen durch dieses Gespräch.
Sehr gut. Falls gar nichts hilft, ich meine, du bist in der Platte, auf der Platte aufgewachsen, wir können ihn auch verprügeln. Ist mir scheißegal.
Voll. So Straßenlogik, ne? Zu wissen, für wen man im Zweifelsfall boxen würde, wenn es zum Straßenkampf kommt, das hilft mir im Leben. Nicht, dass ich mich jemals boxen würde, aber es einmal kurz zu Ende.
Genau. Worst Case Szenario.
Voll. Absolut. Dennis, was war die Frage, die du für uns im Gedächtnis behalten solltest?
Es ging um Cancel Culture und Shitstürme.
Ach so. Und ihr hattet einen Shitstorm.
Wir hatten wieder hart unfairen Shitstorm. Meine zwei Kolleginnen wollen nicht, dass ich so sehr drauf eingehe, weil es die betrifft. Also wir haben halt diesen hart unfair Podcast und wir haben, also ich war nicht dabei, doch ich war dabei, aber in dem Ausschnitt geht es nicht um mich, weil ich nicht rede, Ari und Anna reden, sie machen einen Witz über eine ehemalige Ministerin, weil sie für die Welt arbeitet und nennen sie Nazi-Braut und oder eine Person nennt sie Nazi-Braut. Daraufhin geht Ulf Poschert hin und nimmt das raus, diesen Ausschnitt, und postet ihn auf Twitter und hetzt da so seine Leute auf uns. Am Ende ist nichts draus passiert, der hat uns dann mit einer Klage gedroht. Funktioniert auch nicht, weil wir sind eine Satire-Sendung, das möchte ich hier nochmal betonen. Wir sind eine Satire-Sendung. Und vor allem die beiden Personen, die dort gesprochen haben, also Ari und Anna, haben keine journalistische, wenn man jetzt mal so auf juristischer Ebene das jetzt hier so klären will, das sind keine Journalistinnen, die in einer Funktion als Journalistin arbeiten. Anna ist das schon, aber sie ist irgendwie ist nicht bei der ARD und arbeitet als Journalistin. Ja. Das Verrückte dabei ist, der hat das gepostet, als Nemi El-Hassan eben von der Bild so durch ein, also diese Hetze war. Und man hat richtig gemerkt, der ist jetzt so, ich hatte nämlich irgendwann mal so einen Twitter-Streit mit dem, der hat sich jetzt so Leute rausgesucht. Wahrscheinlich ging es da auch um Anna und um mich, die irgendwie im öffentlich-rechtlichen Kontext arbeiten und denen ja irgendwie ans Bein pisst, weil die Rechten oder vor allem die Rechtskonservativen haben ja total was gegen die Öffentlich-Rechtlichen. Die wollen sie ja irgendwie den Untergang sehen. Und das fand ich so krass, dass dieser Typ, der eigentlich ein ziemlich guter Journalist, also ziemlich gefragter Journalist bei der Welt ist, dann hingeht und unseren Pisk-Podcast irgendwie rausgräbt und dann so einen Post draus macht und seine kleinen rechten Leute dann gegen uns hetzt. Das fand ich schon krass.
Aber hat man das in den Klickzahlen dann auch irgendwie gesehen, dass ihr dann auch irgendwie plötzlich mehr hattet dadurch, mehr Traffic?
Also wir hatten danach jetzt nochmal mehr Traffic, aber ich weiß nicht, ob es an Ulf liegt. Ich hoffe, dass der Ulf alles hört, was wir sagen.
Liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße, Ulf, wir finden dich nicht okay. Wir sind nicht zum Reden damit,
vor allem, was da passiert Ulf, ist. Geh doch mal schreiben bei der Welt. Warum guckst du dir, hörst du dir irgendwelche Podcasts an, die du hast? Hast du nichts zu tun oder was?
Und man darf niemanden Nazi-Braut nennen, ja? Das ist nicht okay, oder was?
Nee, also man kann das in einem satirischen Kontext machen. Ari, der es gesagt hat, ist selber hat eine jüdische Herkunft. Ich glaube, wenn das jemand sagen kann, dann immer noch Ari. Aber es kommt drauf an, klar. Kann man das nicht über jeden immer sagen. Aber wir sind ja eine Satire.
Ist ein Satireformat. Das
ist ja Comedy.
Aber gab es nicht sogar mal so einen Prozess, wo eine Politikerin von einer fragwürdigen Partei quasi so bezeichnet wurde und das Gericht gesagt hat, es ist vollkommen okay, da sie auch eine ähnliche Sprache wählen?
Oh, das weiß ich gar nicht.
Das
sollte ich mir aufschreiben.
Ich glaube, ne? Das klingt wie nochmal googeln.
Just saying.
Was war denn dieser andere Case, wo man auch so krass drüber gestolpert ist mit Enisa und dem,
AfD-Politiker.
Die hat den Idioten genannt, ne?
Ja.
Ist sie jetzt eigentlich im Knast?
Nee, das wird ja auch nicht so schnell gehen. Es hieß ja nur im Sinne von, zahl deine Strafe, weil sonst.
Ja, ja.
Und weil sonst ist ja noch ein bisschen so Prozess und Bürokratie und sowas, ne? Das dauert auch noch ein bisschen.
Ich hätte ich glaube, dass sie das auch für sich so nutzt, um ihre Stimme nochmal deutlicher zu machen. Ich bin ja selbst auch iranisches Flüchtlingskind. Ich kann diesen Märtyrertum verstehen und ich glaube, dass ihr das wirklich wichtig war, dann ein Zeichen zu setzen. Und das hätte ich ihr gegönnt, dass sie dieses Zeichen setzen, nicht den Knast 40 Tage, meine Güte. Aber sie hat es ja auch ausgesucht, das muss man dazu sagen. Ne?
Das muss man dazu sagen, genau. Ne? Wie das so läuft in Deutschland, wir haben das ja auch in der Podcast-Folge, wo wir das besprochen haben, kurz erklärt, du kriegst dann da so einen Brief und da steht dann drin, das ist deine Strafe und wenn du nicht zahlen kannst, musst du alternativ so und so viele Tage ins Gefängnis. Und das ist, was hier im Raum steht, dass sie sagt, ich zahle die Strafe nicht und dann nehme ich lieber die 40 Tage Gefängnis.
Dann lass uns einfach nochmal ganz kurz anstoßen, oder? Ey, ihr hättet schon Cheers sagen können.
Stark. Cheers, Dennis. Cheers. Cheers. Hast du richtig gut gemacht.
Aber Dora trinkt auch gar nicht, ne? Was ist da los?
Ich bin so ein Lightweight. Bin ein passionierter Trinker, aber ein schlechter Trinker. Alle, die mich gut kennen, lachen auch immer über mich. Oh. Ich bin ganz, bin into it. Ich trinke gerne.
Aber tagelang.
Ich kann nicht viel trinken. Ist einfach so. Aber Dennis hat ja Stress gemacht. Dennis wollte uns ja gerne, dass wir zu den Edgy Takes kommen. Ja. Zum Hot Take.
Ganz schnell.
Edgy These. Edgy These.
Ich finde ja, wir müssen mit Yelda mit folgender Edgy These anfangen. Helene Fischer ist die deutsche Beyoncé.
Oh nee. Boah, nee. Ich mag euch echt gerne, aber das ist...
So weit geht's doch nicht.
Nee. Die Deutsche, was heißt denn die Deutsche? Ich habe schon lange nichts mehr von Helene gehört, ich weiß es nicht.
Oh. Ich erkläre kurz, warum ich sage, das ist so. Ne?
Okay. Ah, du sagst das
wirklich?
Ich
meine das todernst. Oh, okay. Ich meine das wirklich todernst. Gavin, der ja in dem anderen Podcast mitarbeitet, an letzte Woche im Internet in Kurz, hat uns einerseits aufgeklärt, dass sie tatsächlich in den auf der Welt Top 10 bestbezahlten Artists
Forbes-Liste.
Das muss man sich mal überlegen.
Top 10!
Das war aber vor 2 Jahren. Ich glaube nicht dieses Jahr, sondern vor 2 Jahren, als die Stadiontour gemacht hat.
Das ist so ein Korinthen-Kacker.
Ja, entschuldige, einer muss für die Fakten hier sein.
Das ist korrekt. Also, ne, da geht's schon mal los. Top 10. Dann, Helene Fischer verkauft tatsächlich 2-3 Tage hintereinander die O2-Arena aus.
Oh, wow.
Mehrere Tage hintereinander. Und Helene Fischer, so die Produktion, das ganze Zeug drumrum, der Glam und der Hasse. Helene ist die deutsche Beyoncé.
Hast du da irgendwie deine Finger im Spiel bei der Helene?
Leider nicht. Das wäre tatsächlich so Kingmaking. So einen coolen Artist irgendwie zu produzieren, zu managen. Nicht Musik produzieren, das kann ich nicht.
Coolen Artist.
Ja? So eine Helene? Auf jeden Fall. Bin
also ich glaube, finanziell und so, das, was ich an wenigen Interviews von ihr mitbekommen habe, sie ist, glaube ich, ganz nett und ökonomisch wird das alles Sinn ergeben, aber Beyoncé ist ja nie Föhl.
Das ist mein Gefühl.
Das ist halt so, ne? Das ist irgendwie so, die ist eine Philosophie und irgendwie auch eine Geschichte dahinter, die natürlich eine Helene niemals erzählen kann. Aber das brauche ich jetzt nicht zwei schwarzen Menschen.
Ja, okay, fein. Ich habe aber tatsächlich einen Hot Take auf Beyoncé für euch.
Okay.
Disclaimer. Ich liebe Beyoncé.
Okay.
So. Zum Glück.
Gut, ja? Sonst keine Freunde sein können.
Ja. Hier ist der Disclaimer. Ich liebe Beyoncé. By the way, ich habe schon viele Dinner mit meinem Hot Take auf Beyoncé gesprengt. Also, ich finde die grundsätzlich super. Ich finde das Konzept Beyoncé fantastisch. Beyoncé's Catalog is weak as fuck.
What?
Die eigentliche Musik. Denkt mal kurz drüber nach. Geht mal in euch. Geht mal in euch. Alles vor Lemonade.
Aber du hast ja mitten im Satz aufgehört.
Geht mal in euch. Alles vor Lemonade. Ich schwöre, wenn Beyoncé, wenn wir von On The Run reden, wenn beide am Start sind, wenn Beyoncé spielt, setze ich mich hin. Ich meine das todernst. Beyoncé's Catalog.
Dora, hast du Fieber?
Nein. Wie oft? Außer Lemonade. Again. Außer Lemonade. Wie viele Beyoncé? Nicht Destiny's Child und nicht Lemonade. Alles dazwischen. Wie viele Beyoncé-Songs hört ihr?
Soulja Boy.
Viele. Das ist Destiny's Child.
Das ist schon Destiny's Child.
Ist das noch Destiny's Child?
7-Eleven ist mein Tune. Ich habe meine Shows, wenn ich aufgelegt habe, mal damit eröffnet. Damit oder Pour It Up von Rihanna. Das sind meine Gems.
Ja, okay.
Ich fühle mich wirklich personally attacked, wenn du das gerade gesagt hast.
Ihr müsst sehen, wie Dennis gerade guckt. Der ist wirklich.
Dennis ist im Stress, ja.
Ist so, what?
Kannst du bitte Anna Dushima einladen?
Unbedingt. Unbedingt. Ich will das unbedingt. Ich finde sie super cool.
Ich mache morgen mit dir einen Podcast, unseren Podcast.
Ja.
Die wird dir 1,5 Stunden lang erzählen, welche Beyoncé-Songs. Sie ist so ein Fan. Und du hast mich jetzt gerade erwischt. Stimmt eigentlich. Aber ich bin auch nicht so ein großer Fan.
Guck mal, Babyboy.
Babyboy, ja.
Nein? Doch. Check on it?
Check on it natürlich.
Sorry, aber Check on it ist fast noch fast nur Disney's Child Times.
Ja, aber
was ist dein Auftrag, Bruder? Was willst du?
Alles, was ich euch sagen will, ist, sie ist amazing, ja, okay. I'm a huge Fan. Immer wenn, auch wenn man die Netflix-Doku von ihr, man geht ins Bett und denkt, ich arbeite einfach nicht hart genug. Alles schlimm, ich bin so ein Loser, das ist eine absolute Katastrophe. All das, Beyoncé ist super. Ich bin nicht dagegen. Aber wenn wir wirklich über Musik sprechen, der Katalog an Hits,
okay.
guter Musik, nicht nur Musik, die gechartet hat, sondern Musik, die ihr tatsächlich zu Hause mal spielen würdet.
Ja,
Destiny's absolut. Child,
ja,
Baby Boy und Lemonade. Alles dazwischen, und das sind, by the way, wahrscheinlich, glaube ich, drei, vier Alben.
Sind so viele? Okay.
Und drei, vier Alben.
Run the World.
Du hörst zu Hause alleine für dich Run the World.
Ja.
Liegt doch nicht.
Also wenn ich zum Beispiel auflegen halt übe, so zum Beispiel.
Auflegen üben, das ist very different. Ein ganz anderes Szenario.
Ey, das ist ein Auftrag. Ich werde jetzt später mal gucken, was ich...
Darüber müssen wir mal sprechen, auf jeden Fall.
Ihr wollt mir nicht erzählen, dass ihr euch zu Hause Halo anmacht.
Nee.
Das würde niemals passieren. Niemals.
Stimmt.
Aber was ich voll spannend finde, ist, wenn man so überlegt, dass Beyoncé eigentlich in Deutschland verkaufstechnisch gar nicht so erfolgreich war im Vergleich zu Kelly Rowland. Die mit diesen ganzen komischen David Guetta-Songs viel erfolgreicher war als Beyoncé. Ich glaube ganz ehrlich, Beyoncé war kaum auf der Nummer 1. Während so gefühlt alles, was Kelly Rowland gemacht hat, so Love Takes Over und Commander und was weiß ich was, alles super erfolgreich war. Und voll viel, genau. Oder genau, sagen wir es mal so, Beyoncé ist im deutschen Radio nicht besonders erfolgreich, das meine ich. Vielleicht so rum, dass Kelly viel erfolgreicher war.
Dass sie keine Hits hat.
Oh mein Gott. Und jetzt ist es wirklich schade, dass ihr keinen Instagram-Account habt, wo man diskutieren kann. Weil das ist glaube ich...
Das ist ein Hot-Take, den man diskutieren könnte.
Ich glaube, gerade sind so beim Zuhören ganz viele Leute, die so einen halben epileptischen Anfall bekommen. So, weißt du, wo so, so die Sabber vor den Mund kommt, so der Schaum. Und die sind so, was?
Ich kenne genug Granny-Mitarbeiter alleine, die richtig mad jetzt sind. Auf jeden Fall.
Du kannst es dir leisten, du bist ja die Chefin. Das ist das Schöne, dass du das kannst.
Hier in der Agentur sagen wir Beyoncé's Catalog this week. So, ich mach mal weiter mit dem nächsten Hot Take, der nächsten edgy These. No Angels, beste Casting-Band Deutschlands.
Ist so. Ist so. Wer denn sonst?
Right?
Brothers?
Keine Ahnung. Ich kann mich nur an Feis erinnern. Feis Mangat.
Ja.
Super Typ.
Kumpel von dir?
Nee.
Dann hat Dennis was zu
sagen. Kumpel von dir, Dennis?
Nein.
Nee, irgendwie, ich weiß auch nicht, ist mir gerade im Sinn, weil wir gerade mit dem irgendwie eine Anfrage starten für irgendwas. Aber nee, Bros ist doch nicht. Nee, No Angels. Ich hatte die...
Monroes, Hot Summer.
Manche waren cool. Und Queensberry waren süß.
Bitte.
Ich war ja früher ganz kurz in Gabby verknallt von Queensberry.
Echt?
Schon.
Aber sie ist cool.
Die ist voll lustig. Wir sind ein bisschen mit Freunden und sie bepisst sich auch jedes Mal darüber. So. Aber ja.
Sie ist richtig cool.
Ja.
Aber nee, ich glaube schon, ich meine, die Figuren, die da irgendwie, ne, die Hauptdarstellerinnen von No Angels sind schon cool. Wir hatten die große Ehre, mit Nadja zu drehen. Und das ist so eine coole Person.
Mhm.
Die hat ja auch eine Geschichte zu erzählen mit irgendwie so Sucht und keine Ahnung und den Rest, den ihr auch kennt, auf den ich jetzt nicht eingehen will, aber so eine Kämpferin, auch wenn das immer so ein blödes Wort ist, ne, aber so eine unterschätzte Person, so, ich finde die super.
Weil die hat auch noch mal Angel
Moment
früher.
Jetzt, ne? Nadja hat auf jeden Fall noch mal einen Moment. Sie die häufiger irgendwie so in so Internetformaten. Bei euch habe ich sie gesehen in dem Format, was sie gemacht hat, wo sie, möchtest du kurz sagen, wie das hieß?
Wir haben Nenn mich nicht gemacht. Mhm. Das war so ein kleines RBB-Format. Sie hat auch die allererste Folge von Five Souls, war sie auch dabei. Mhm. Die hat was zu sagen. Und man hat die so damals gar nicht, die war ja eine der so Hintergrundleuten irgendwie. Keine Ahnung, so hatte ich sie irgendwie eingeschätzt. Aber sie hat richtig was zu sagen, sie ist total eloquent. Coole Person. Und Lucy, hey, kommen wir als...
Also, gay Lucy? Ja?
She was the first gay person.
Darf man das sagen eigentlich? Ist Lucy, vielleicht muss das schreien, denn ist Lucy, hatte jemals Lucy ein Coming-out?
Ja, klar.
Natürlich.
Ja.
Wirklich? Also,
sie hatte eine Freundin und die war doch mit Julia Chapman zusammen.
Mit wem?
Julia Chapman.
Natürlich. Wer ist das?
Die SDS Staffel 1. Zweitplatzierte.
Möchtest du mir den Namen sagen?
Juliette Chapman.
Juliette. Ja, die ist super geoutet. Eine meiner, also als...
Jetzt kommt der Tee, ne? Das ist der Tee, finde ich, in der Episode, sagst du?
Nein, also ich hatte ja nicht
Juliette
viele...
Juliette Chapman!
Ja.
Wir hatten ja nicht viele Vorbilder.
Okay.
Wen hatten wir denn noch?
It's true.
Hella von Sinn?
Okay.
Übrigens, ganz hoher Bogen zum Anfang, als ich gesagt habe, was ist in deiner Bubble gerade los? Ich liebe es, wie die queere Community aufblüht und immer mehr Präsenz bekommt. Habe ich, glaube ich, eben schon mal gesagt. Es liegt daran, dass ich dieses Getränk getrunken habe.
Es ist ein guter Whisky Sour.
Es ist wirklich guter Whisky Sour. Aber das finde ich richtig gut. Dass es auch so viele queere Menschen gibt, die was sagen dürfen.
Auf jeden Fall on the take gleich noch, was ich noch erzählen muss zum Thema Sex Education, warum das nicht empowering ist für queere Leute. Das fand ich voll spannend, weil ich dachte ja, dass das voll empowernd ist. Also ich muss dazu aber auch sagen, das ist ein Disclaimer, das ist nicht mein Gedanke. Den Gedanken, den stehle ich von jemandem. Ich habe in so einem Podcast was erzählt, da war die Frage halt, wie ist es als queerer schwarzer Mann und wie ist das mit Vorbildern in den Medien und so. Und habe ich halt gemeint so, dass ich das Gefühl habe, dass es in den letzten Jahren halt schon viel größer geworden ist und schon fast ein bisschen en vogue ist. Vor allem, wenn du zum Beispiel so Sendungen guckst wie Pose oder Sex Education. Und dann hat diese andere Person, die dazu Gast war, gemeint, so dass das überhaupt nicht der Fall ist, sondern dass es voll problematisch eigentlich ist, weil bei Sex Education er sich in seinen Bully verliebt, was irgendwie voll problematisch ist, im Sinne von, dass das so eine komische Romantisierung von Mobbing irgendwie darstellt. Und auf der anderen Seite bei Pose, dass es im Grunde genommen, dass die ganzen Trans-Personen die ganze Zeit sich nur die Liebe von Männern wünschen, aber es quasi ist immer so darstellen, dass es nur wichtig ist, von Männern begehrt zu werden, aber es keine Romanzen untereinander gibt.
Stimmt. Es ist immer noch von einem heteronormativen, cis-männlichen... Und jetzt, wo du es sagst, dieses so an die Wand, also das macht ja der Adam mit Eric, als er ihn so an die Wand drückt, das ist ja auch so ein ganz altes Bild in Popkultur, das gibt es irgendwie bei Ratatouille, genauso wie bei Star Wars, dass der Mann die Frau, obwohl sie es nicht will, ich meine, bei Ratatouille hat die Ratte einen Pfefferspray in der Hand.
Das ist ja noch besser.
Und sie so, ich will das nicht, und er so, oh, und dann drückt er sie an die Wand und dann ist sie so verliebt. Jetzt, wo du sagst, aber... Ich finde, ja, ich verstehe das, aber ich als irgendwas dazwischen so, nicht lesbisch, nicht was auch immer, hetero oder sowas, habe zum ersten Mal jetzt Inhalte gesehen, wo ich irgendwie abgebildet werde. Und das ist halt irgendwie cool.
Ich finde auch, das ist so ein bisschen Complaining auf hohem Niveau. Also in dem Wissen, dass Netflix sich sehr Mühe gibt, wie sie auch hinter der Kamera staffen und irgendwie da alle Stimmen gehört werden, die ja sogar eine Quote eingeführt haben, wie man irgendwie ein Set zu staffen hat, wie man ein Writers Room zu staffen hat, fand ich tatsächlich beide Titel, sowohl Pose als auch Sex Ed, sehr erfrischend erzählt. Also auch wenn natürlich irgendwie die Story über eine Romance irgendwie immer die gleiche ist in Popkultur, fand ich trotzdem beide Shows ganz anders erzählt als irgendwie, weiß ich nicht, Your Average Rom-Com oder auch, weiß nicht, ob ihr geguckt habt, Back in the Day, The L-Word.
Ja, habe ich geliebt.
Wenn man da, oh Gott, ich auch, aber wenn man da heute guckt, denkt man, ach du meine Güte.
Ist nicht gut gealtert?
Ist wirklich nicht gut gealtert.
Warum? Problematisch,
Tatsächlich, dann doch ganz viele Stereotype irgendwie da erfüllt oder reproduziert. Und wenn man heute drauf guckt, denkt man, wait, was?
Ganz schön so auch Queer as Folk, kennt ihr das?
Queer as Folk war auch so eine, genau.
Das war so, auch so the whitest of it all, ne?
Genau, es war auch so eine Show. Man kann, glaube ich, die L-Word so in seiner Kategorie für seine Zeit stehen lassen und versteht, warum die Dinge so waren, wie sie waren. Aber wenn ich das vergleiche mit einem Post oder einem Sex-Ad, völlig andere Kategorie von Representation und wie erzählt man eine Geschichte und so, total.
Bei Sex-Ad denke ich mir auch die ganze Zeit so, das wäre, glaube ich, eine Sendung gewesen, die ich als Heranwachsender, glaube ich, sehr gut und auch sehr wichtig gefunden hätte. Ja. Weil zum Beispiel wir waren die einzigen Schwarzen unter 80.000 Leuten. Also ich habe mich mal wie im Zoo gefühlt und ich habe mich immer schon gefühlt so wie I'm the first of my kind. Komplett so, weißt du? Und dann bin ich ja noch nicht mal straight gewesen. Und also so doppelt. Und da ist es halt einfach so low-key erzählt. Es ist nicht wichtig, dass der eine zwei Mütter hat. Und es ist nicht wichtig, dass er in einem Rollstuhl sitzt. Das ist so
nebenher, ne?
Ja, der sitzt im Rollstuhl, der hat seine Geschichte und das ist vollkommen okay. Und es ist nicht so, dass man immer so den Spotlight darauf richtet, so nach dem Motto, wir sind so divers, wir sind so unterschiedlich, wir haben das und das. Sondern es ist einfach so, es ist so fertig. Und das finde ich einfach so eigentlich voll schön, weil das, glaube ich, auch so ein bisschen, einfach auch schön wäre, wenn wir das so ein bisschen mehr in unserer Gesellschaft hätten. Ne?
Musings zum Schluss.
Gibt's einen Account, gibt's irgendwas, was du sagen würdest, die Leute müssen das sehen? Hast du einen Shoutout, eine Empfehlung, irgendwie sowas?
Ich würde den vergeben an die Kolleginnen von Erklär mir mal. Das sind junge Menschen, die ganz viel Aufklärungsarbeit machen und zwar aus eigener Kraft, auch aus eigener Finanzierung, wo kein Sender dahinter steht oder keine Finanziers. Und wenn ihr spenden könnt, dann spendet bitte an die, weil die machen echt gute Arbeit.
Und dann noch, wo findet man dich oder die Formate, an denen du arbeitest?
Einfach auf Instagram.
Willst du vielleicht noch sagen, wo?
Jelda Türkmen. Wie genau? Ich glaube, ich heiße Jelda Türkmen.
Ja? Du glaubst?
Genau. Five Souls ist immer gut zu folgen, wenn man Bock auf Beziehungsthemen hat. Hart Unfair Weiß ich nicht, ob ihr jede Folge hört. Bitte hört er so ab der vorletzten Folge oder so.
Yelda, vielen Dank, dass du da warst. Es war wunderbar mit dir. Das war letzte Woche im Internet XXL. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne oder lasst uns einen Review da auf Apple Podcasts. Und bis dahin, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.
Tschüss.
Schön, tschüss.